SRF 1. Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die Pläne für Privatfliegerei auf dem Flugplatz Dübendorf. Verkehrsministerin Sommaruga korrigiert Amtsvorgängerin Leuthard. Zurück auf Feld 1, heißt es beim UVEC. Wir Esserinnen und Esser sollen weniger Lebensmittel wegwerfen. Produzenten, Detailhändler, Gastrobetriebe und Behörden lancieren eine gemeinsame Kampagne. Wir sind dann mal weg. 20% aller Rumäninnen und Rumänen suchen ihr Glück im Ausland mit Folgen für Wirtschaft und Kinder in Rumänien. Und im Tagesgespräch reden wir mit Samir über seinen neuen Film «Baghdad in my shadow» und was das mit Tabus in der islamischen Welt zu tun hat. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Wer war um den ehemaligen Militärflugplatz Dübendorf? Vor über 5 Jahren hat der Bundesrat entschieden, dass in Dübendorf in Zukunft Privatflugzeuge starten und landen sollen, um den Flughafen Zürich zu entlasten. Der Unmut in den Gemeinden rund um den Flugplatz Dübendorf war groß deswegen. Heute nun aber kommen überraschende News vom Bund. Die Ausgangslage beim Flugplatz Dübendorf habe sich geändert. Es seien wichtige Sicherheitsabklärungen nicht gemacht worden. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner, Sicherheitsaspekte, warum geht es da?
Es sind zwei ganz grundlegende Punkte, von denen man eigentlich hätte erwarten können, dass der Bund sie im Vorfeld abklären ließ. Zum einen geht es darum, dass die Flugzeuge, die einst in Dübendorf starten sollen, den gleichen Luftraum nutzen wie die Maschinen am Flughafen Zürich. Und der Bund hat offenbar bis jetzt nicht beachtet, dass sich diese Flugzeuge manchmal bedenklich nahe kommen könnten. Diesen sicherheitstechnischen Aspekt will der Bund nun in einer Studie vertieft abklären lassen. Und ein weiterer Punkt, die Flugzeuge würden in Dübendorf und den anderen Gemeinden teils sehr tief über die Hausdächer fliegen. Und das eidgenössische Verkehrsdepartement UVEC hat erst jetzt bemerkt, dass sich die Grundeigentümer dagegen wehren könnten. Um dies zu verhindern, müsste man die Grundeigentümer teils enteignen, so das UVEC. Und dafür habe die Firma, die den Flugplatz Dübendorf dann mal betreiben soll, eigentlich gar keine Konzession. Auch das ist ein Problem, das der Bund nun zuerst lösen muss.
Und was heißt das denn nun für die Pläne des Bundes auf dem Flugplatz Dübendorf?
Es wird sicher den ganzen Prozess verzögern. Die Studie zur Luftraumsicherheit, die braucht Zeit. Und der Bund muss wegen der neuen Ausgangslage verschiedene Änderungen am Sachplan Infrastruktur Luftfahrt für Dübendorf vornehmen. Und es sieht auch danach aus, als müsse der Bund die Konzession für den Betrieb des zivilen Flugplatzes erneut ausschreiben. Und sowieso, in der Mitteilung schreibt das UVEC ziemlich oft so im Konjunktiv. Es braucht die Formulierung «allfällige Betriebskonzession» und «sollte der Weg in Richtung Betriebskonzession eingeschlagen werden», das deutet schon darauf hin, dass das ganze Projekt ziviler Flugbetrieb in Dübendorf nochmal grundlegend geprüft wird.
Und warum hat damals das zuständige Departement Leuthard das nicht zuallererst schon abgeklärt?
Dazu gibt das UVEC keine konkrete Auskunft. Es stellt einfach fest, dass diese Fragen bei der Planung des Projekts 2013 nicht genug berücksichtigt worden seien. Man darf aber sich nicht außer Acht lassen. Damals wurde das eidgenössische Verkehrsdepartement noch von Bundesrätin Doris Leuthard geführt und heute sitzt SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Drücker. Und sie hat ja schon beim neuen Mediengesetz die Pläne ihrer Vorgängerin über den Haufen geworfen. Da liegt die Vermutung nahe, dass sie auch beim Flugplatz Dübendorf der Meinung war, man müsse das ganze Projekt nun noch mal genau anschauen.
Und zum Schluss gefragt, wie reagiert man beim Kanton Zürich und den Flugplatzgemeinden zu den News von Bern?
Der Zürcher Regierungsrat zeigt sich in einer ersten Stellungnahme irritiert, dass der Bund so entscheidende, grundlegende Fragen erst so spät in diesen ganzen Prozess prüft. Und in den drei Gemeinden rund um den Flugplatz Dübendorf ist die Freude, dass das Projekt offenbar jetzt ins Stocken kommt, groß. Die Gemeinden waren ja immer dagegen, dass die private Fliegerei nach Dübendorf kommt. Und sie haben ja auch selbst ein Konzept vorgelegt, dass auf dem Flugplatz lediglich Oldtimerflüge und Werkstattflüge stattfinden sollen. Die Gemeinden hoffen jetzt, dass diese Pläne nun neuen Aufwind erhalten.
Christoph Brunner, danke nach Zürich. Und hier gleich weiter mit dem Nachrichtenüberblick und Ursula Vogler.
Das Zürcher Obergericht hat einen Mann vom Vorwurf der Schändung freigesprochen im Zusammenhang mit einem sogenannten Stealthing. Der 21-Jährige hatte beim Geschlechtsverkehr mit einer 20-Jährigen heimlich das Kondom entfernt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten. Die junge Frau habe klar gesagt, dass sie Sex nur mit Kondom wolle. Das Zürcher Obergericht kam zum Schluss, das Verhalten des jungen Mannes sei moralisch zwar verwerflich, aber es gebe keine Gesetzesgrundlage, die es verbiete. Bei einem ähnlichen Fall von Stelzing vor 2 Jahren im Kanton Waadt kam das Kantonsgericht zu einem anderen Schluss. Es kam zu einem Schuldspruch wegen Schändung. Der Freispruch in Zürich ist noch nicht rechtskräftig. Der Tessiner Anwalt und CVP-Gemeinderat Gianluca Badlina hat Rekurs eingelegt gegen den 2. Wahlgang für den Ständerat. Die Wahlunterlagen seien teilweise zu spät bei den im Ausland lebenden Tessinern eingetroffen, kritisiert Badlina, wie die Zeitung La Regione berichtet. Der CVP-Gemeinderat verlangt demnach vom kantonalen Verwaltungsgericht eine Überprüfung der administrativen Abläufe des 2. Wahlgangs im Kanton Tessin sowie die Annullierung des 2. Wahlgangs. Gewählt wurden im 2. Wahlgang der Ständeratswahlen vom 17. November Marco Chiesa von der SVP und Marina Caroppio von der SP. CVP-Ständerat Filippo Lombardi wurde nach 20 Jahren abgewählt. Der Bundesrat will prüfen, mit welchen Maßnahmen Frauen besser vor häuslicher Gewalt geschützt werden können. Dazu gehören die Echtzeitüberwachung von Tätern mit elektronischen Fußfesseln oder Notfallknöpfe in Wohnungen und Häusern. Damit können Opfer Hilfe herbeirufen. Der Bundesrat hat eine entsprechende Forderung der grünen Nationalrätin Sibel Aslan angenommen, wie er mitteilt. Es sei nicht länger hinzunehmen, dass in der Schweiz durchschnittlich alle 2 Wochen eine Frau durch die Gewalt eines Mannes ihr Leben verliere, begründet Aslan den Vorstoß. Es brauche griffige Maßnahmen. Schweizer Gefängnisse seien zu wenig auf pflegebedürftige ältere Gefangene vorbereitet. Grund dafür sei das fehlende Versorgungsangebot. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Schweizerischen Kompetenzzentrums für den Justizvollzug. Untersucht wurde die Situation in 66 Schweizer Gefängnissen. In 2 Dritteln der Einrichtungen gäbe es zwar genügend Personal für die Betreuung von älteren Gefangenen, aber nur wenige Institutionen verfügten über eine spezielle Pflegeausstattung. Von aktuell 320 Häftlingen über 60 Jahren sind laut der Untersuchung derzeit 10 pflegebedürftig. Bis ins Jahr 2035 steige die Gesamtzahl der über 60-Jährigen in Schweizer Gefängnissen auf rund 520 Personen. In der Schweiz sind die Einnahmen durch Hundesteuern in den letzten 10 Jahren gestiegen. So nahmen die Gemeinden im Jahr 2017 über 50 Millionen Franken an Hundesteuern ein. 2007 waren es 33 Millionen, wie der Vergleichsdienst Comparis mitteilte. Die Steuereinnahmen seien um über 50% gestiegen, während die Zahl der Hunde um 12% zunahm. Laut dem Vergleichsdienst gibt es je nach Ort Unterschiede. So wird etwa in Bellinzona im Kanton Tessin eine Hundesteuer von 70 Franken pro Jahr fällig, im zürcherischen Oster jährlich 200 Franken. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen ist es meist bewölkt, zeitweise mit Regen. Die Schneefallgrenze sinkt von 1400 auf etwa 1000 Meter. Die Temperaturhöchstwerte erreichen 9 bis 12 Grad bei zügigem Südwestwind. Im Süden ist es ziemlich sonnig, bei maximal 13 Grad.
Der Kühlschrank ist voll mit mehr oder weniger allem, was wir früher oder später essen. Oder dann nicht mehr essen können oder wollen, weil die Lust fehlt oder das Verfalldatum abgelaufen ist. Food Waste, das ist ein Problem. Rund ein Drittel unserer Lebensmittel landet im Abfall. So nicht, sagt nun eine breite Allianz von 70 Organisationen. Dabei sind von den Produzenten über die Behörden bis hin zu den Detailhändlern alle wichtigen Akteure. Raphael Vonmatt von der Inlandredaktion. Heute wurde diese neue Kampagne vorgestellt. Wie sieht diese denn genau aus?
Es ist eine Sensibilisierungskampagne, eine Werbekampagne und im Zentrum stehen sogenannte Food Ninjas. Das sind Kämpfer gegen die Verschwendung und wir alle können eigentlich solche Food Ninjas sein. Wir müssen einfach bewusst handeln, also selber darauf schauen, dass wir Verschwendung von Lebensmitteln vermeiden. Und wir müssen auch das Wissen weitergeben. Das ist sozusagen das Konzept dieser Food Ninjas. Dazu gibt es auch eine neue Homepage, safefood.ch. Dort findet man einige Tipps und man kann dort auch einen Test machen, um das eigene Verhalten zu überprüfen. Wie gut bin ich eigentlich schon unterwegs?
Also werden wir konkret. Worauf soll ich als Konsument denn achten?
Der wichtigste Tipp, den uns diese Organisation eigentlich mit auf den Weg geben, ist bewusst einkaufen. Also nicht einfach mit dem größten Hunger in den Laden rennen und alle Aktionen in den Einkaufswagen packen, sondern zuerst in den eigenen Kühlschrank schauen, brauche ich das, was brauche ich? Und dann eben, wenn etwas eingekauft ist, diese Lebensmittel auch richtig lagern, also dass sie auch möglichst lange bleiben. Und ein dritter wichtiger Tipp von dieser Kampagne ist, auch das Ablaufdatum ist nicht heilig. Also wenn man ein Produkt hat, das heute abläuft, kann man jetzt ja trotzdem noch öffnen und überprüfen. Sehr oft kann man es ja noch essen. Das sind ja häufig sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht, wenn das Datum erreicht ist, muss ich sofort alles wegwerfen.
Ja, und wenn ich trotzdem mehr Lebensmittel habe, als ich brauche?
Gut ist, wenn man ein wenig vorausschaut. Also wenn ich eine Kühltruhe habe, kann ich schon im Vorher ein paar Dinge einfrieren. Oder wenn ich sehe, jetzt läuft dann das alles ab und es wird nicht länger haltbar sein, dass ich zum Beispiel auch Freunde einlade und ein großes Essen veranstalte. Oder dann einen Ort suchen, wo ich etwas abgeben kann. Aber diese Orte gibt es schon für Firmen, die Produkte, die verkauft werden, noch abgeben an Organisationen. Für Private, wo man Essen abgeben kann, gibt es noch sehr wenige. In verschiedenen Städten gibt es jetzt ein Projekt, das heißt Restessbar. Das sind eigentlich ein paar Kühlschränke, die dort aufgestellt werden, wo ich eben, wenn ich sehe, ich habe etwas, was ich nicht mehr brauche, kann ich das in diesen Kühlschrank stellen und Leute nehmen das dann und machen ein Essen, das dann öffentlich zugänglich ist. Aber das ist noch wirklich eine sehr kleine Nische.
Jetzt stehen also wir Konsumentinnen in der Pflicht, haben quasi den schwarzen Peter in der Hand.
Ja, das ist so. Diese Kampagne zieht wirklich auf die Konsumentinnen und Konsumenten und irgendwie auch zu Recht, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass eigentlich bei uns am meisten im Abfall landet, nämlich 38% des gesamten Food Waste, diese Abfallbelastung. Aber natürlich diese Gruppierungen, die da in dieser Kampagne mitmachen, die haben auch eine eigene Verantwortung und das ist denen auch bewusst. Und da gibt es natürlich dann eigene Bemühungen. Zum Beispiel im Detailhandel ist man sich bewusst, dass es zum Teil zu große Verpackungsgrößen gibt, dass ein Einzelhaushalt natürlich nicht immer 2 Kilo Kartoffeln braucht. Da gibt es also Bemühungen, dass man kleinere Verpackungen auch verkauft oder eben mehr Produkte auch im Offenverkauf. Oder zum Beispiel bei den Gastroketten hat sich so ein Denken auch durchgesetzt, dass man eher kleinere Portionen serviert in einer Kantine. Dafür kann man dann gratis, wenn man wirklich viel Hunger hat, nachschlagen. Oder die Bauern, die dann auch Gemüse, das nicht mehr ganz frisch ist, auch noch verkaufen wollen. Ziel dieser Kampagne ist auf jeden Fall, diesen Food Waste in 10 Jahren auf die Hälfte zu reduzieren.
Raphael von Matt, vielen Dank. Wenn Väter oder Mütter in Rumänien das Land verlassen, dann hört Sozialarbeiter Leonard Andrescu oft diesen Satz.
Most of them, they think something must be wrong with me. So I've been abandoned by my family, by my parents.
Viele Kinder denken, sie hätten etwas falsch gemacht. Deshalb seien die Eltern gegangen. Nein, sie gehen, weil Arbeit im Ausland ruft. Und so geht's weiter bei uns. Gestohlene afrikanische Kulturgüter. Frankreich als ehemalige Kolonialmacht will sie zurückgeben. Das Ethnographische Museum in Genf möchte auch, kann aber nicht einfach so. Und ein Freilaufgehege für Bären soll es im Berner Gantrisch-Gebiet geben.
Die Region hat bis jetzt wunderbar gelebt ohne Bärenpark. Ich finde, es ist eine sichere Bereicherung.
Die Bevölkerung scheint es zu freuen. Die sogenannte Ventilklausel. Mit diesem Instrument kann die Schweiz die Zuwanderung aus den EU-Staaten begrenzen. Davon betroffen waren bis Anfang Juni Bulgarien und Rumänien. Seit diese Ventilklausel weggefallen ist, wandern deutlich mehr Rumäninnen und Rumänen in die Schweiz ein, weil sie hier einen Job gefunden haben. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundes. Diese rumänischen Migranten schicken zwar viel Geld in die Heimat, andererseits fehlen sie der rumänischen Wirtschaft und besonders ihren Familien. Über 300.000 Kinder in Rumänien, schätzen die Behörden, haben mindestens einen Elternteil im Ausland. Aus Bukarest, Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger mit einer Reportage zu den gravierenden Folgen.
Später Nachmittag, in den Gängen der Schule 127 hallen die Schritte. Kinderstimmen kommen nur noch aus einem Zimmer im Erdgeschoss. 8 Mädchen und Buben knien um ein Plakat, kleben farbige Zettel in die Äste eines gezeichneten Baums. Es ist ein Wunschbaum, die farbigen Zettel Wunschzettel. Alle Kinder hier haben einen Vater, eine Mutter oder beide Eltern im Ausland. Der Viertklässler Florin erzählt gerne von seinem Traum, Feuerwehrmann zu werden, von seiner Begeisterung fürs Rechnen. erzählt er von seiner Familie, greift er nach dem kleinen Holzkreuz, das er um den Hals trägt, reibt es zwischen Daumen und Zeigefinger.
Mami îngheță și tatăl n-am. Tatăl meu de fapt e grec. Asta știu eu.
Mama lebt in Griechenland, meinen Vater kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass er Grieche ist, sagt Florin. Er lebt zusammen mit zwei älteren Cousins bei seinen Großeltern in einem der ärmlichen Plattenbauten des Bukarester Rahova-Quartiers. Mit seiner Mutter telefoniere er täglich, sagt der Elfjährige. Was seine Mutter in Griechenland tut, weiß er trotzdem nicht, nur, dass sie um 7 Uhr abends zur Arbeit geht. Gesehen hat der Viertklässler seine Mutter zuletzt vor 3 Jahren. Da wurde seine Tante ermordet, seine Mutter kam zur Beerdigung. In letzter Zeit war sie selten da, aber sie hat versprochen, sie kommt bald zu Besuch, sagt Florin. Leonard Andrescu leitet hier im Quartier für die Hilfsorganisation Save the Children ein Programm für Copii Singuri Acasa, ein Programm für Allein-zu-Hause-Kinder. Andrescu kennt Florin seit 6 Jahren, seit dessen Mutter Rumänien verlassen hat.
Florin actually was rejected by his mother, so he find it very difficult to understand and to accept it.
Seine Mutter hat ihn zurückgewiesen. Damit umzugehen, ist sehr schwierig für ihn. Die Großeltern seien mit Florin und seinen beiden Cousins völlig überfordert, der Großvater halbseitig gelähmt, die Großmutter geistig eingeschränkt. Kinder wie Florin wirken auf den ersten Blick wie andere Kinder, sagt der Sozialarbeiter. Aber in ihren Augen siehst du die Traurigkeit.
Most of them, they think something must be wrong with me. So I have been abandoned by my family, by my parents.
Die meisten dieser Kinder glauben, an ihnen sei etwas falsch. Deshalb hätten sie ihre Eltern verlassen. Save the Children bietet den Allein-zu-Hause-Kindern nach der Schule ein warmes Mittagessen, Hilfe bei den Hausaufgaben, psychologische Betreuung. Ein bisschen Halt, hofft Andrescu. Wenn es nur schon gelinge, dass sie nicht die Schule abbrechen, sei das ein Erfolg. Allerdings, das Angebot gebe es nur für Kinder bis zur 4. Klasse. Für mehr fehle das Geld, das Personal und die Unterstützung der Behörden. Dabei braut sich da ein großes Problem zusammen für die rumänische Gesellschaft. Schätzungen gehen von über 300.000 Kindern mit mindestens einem Elternteil im Ausland aus. Viele von ihnen werden auch als Erwachsene Schwierigkeiten haben, sagt Andrescu.
They have a lot of problem with integrating within the society, in the educational system, in any system actually or on the labor market.
Sie haben Mühe, sich in die Gesellschaft einzuordnen. Viele finden ihren Platz nicht, nicht im Bildungssystem und später auch nicht im Arbeitsmarkt. Dabei wandern viele Eltern aus, gerade weil sie wollen, dass ihre Kinder es mit dem zusätzlichen Geld aus dem Ausland besser haben. Klappt das denn nie?
Rarely and very rare among the children and families we work with.
Dieser Plan geht selten auf, sagt der Sozialarbeiter, zumindest nicht in den armen Familien, mit denen wir arbeiten. Inzwischen ist das Klassenzimmer, wo die Allein-zu-Hause-Kinder gespielt haben, leer. Zurückgeblieben ist der Wunschbaum. Ganz unten, nahe bei der Wurzel, klebt Florins gelbes Zettelchen. Darauf steht: Ich wünsche mir, dass Mama zurückkommt.
Ja, ungefähr jede fünfte Rumänin, jeder fünfte Rumäne lebt heute im Ausland. Das hat, wir haben es gehört, gravierende Folgen für zurückgelassene Kinder. Die große Auswanderung hat aber auch Folgen für Wirtschaft und Politik. Frage jetzt direkt an Roman Fillinger. Wieso verlassen so viele Rumäninnen und Rumänen ihr Land?
Ja, ein Hauptgrund sind die tiefen Löhne. Der Minimallohn zum Beispiel, der liegt in Rumänien bei nicht einmal 3 Franken pro Stunde. Das reicht auch in Rumänien kaum zum Leben. Aber das ist nicht alles. Ein anderer wichtiger Grund für die Auswanderung sind die schlechten Schulen im Land, die maroden Spitäler, die kaputten Straßen. Ein Soziologe, mit dem ich in Bukarest über das Thema gesprochen habe, der hat es so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, vielen Rumänen reicht einfach die Lebensqualität im eigenen Land nicht. Sie haben den Eindruck, sie könnten sich in ihrem eigenen Land nicht angemessen weiterentwickeln.
Ja, und welche Folgen hat die Auswanderung für Rumänien?
Nun, eine Folge ist, dass an allen Ecken und Enden in Rumänien Personal fehlt. Das ist besonders dramatisch im Gesundheitswesen. Seit Rumänien 2007 der EU beigetreten ist, seither haben mehr als 25.000 Ärztinnen und Ärzte das Land verlassen. Und die Auswanderer, die fehlen jetzt natürlich. Eine Bekannte von uns, klassischer Mittelstand, sagt zum Beispiel, sie habe jedes Mal Panik, wenn irgendjemand in ihrer Familie ins Spital muss. Aber diese Auswanderer, die fehlen dem Land nicht nur als Arbeitskräfte, sie fehlen auch als Steuerzahler. Und das klamme staatliche Budget, das macht es dann eben umso schwieriger, diese dringend nötigen Verbesserungen im Schulwesen, im in der Gesundheitssystem oder eben bei der Infrastruktur auch wirklich anzupacken.
Die Auswanderung ist ein Problem. Was tut der rumänische Staat dagegen?
Nun, er tut einiges, aber eben wenig, was wirklich fruchtet. Die Löhne für Ärzte zum Beispiel, die sind vor kurzem deutlich erhöht worden. Der Mindestlohn, der hat sich in den letzten 10 Jahren sogar verdreifacht. Und gerne verweist die Regierung auch auf das anhaltend hohe Wirtschaftswachstum im Land. Nur weder die Lohnerhöhungen noch das Wachstum hat bislang zu einer Rückwanderungswelle geführt. Im Gegenteil, nach wie vor verliert das Land Jahr für Jahr Zehntausende Einwohnerinnen und Einwohner. Und auch Versuche, Arbeitskräfte aus anderen Ländern, aus Ländern außerhalb der EU anzuwerben, Bauarbeiter aus Vietnam zum Beispiel, auch diese Versuche waren bis jetzt nicht besonders erfolgreich. Diese Leute gehen dann oft eben doch lieber in wohlhabendere Länder als eben gerade nach Rumänien.
Roman Villinger, besten Dank. Rendezvous 12.51 Uhr. Frankreich gehört zu jenen Ländern mit einer wenig ruhmreichen Kolonialgeschichte in Afrika. Dazu gehört auch der Raub von Kulturgütern, die in Frankreich landeten. Präsident Emmanuel Macron ist um Wiedergutmachung bemüht. Er hat versprochen, afrikanischen Ländern die geraubten Kulturgüter zurückzugeben. Damit löste Macron eine Debatte aus. Nicht nur in Frankreich, auch in anderen Ländern und auch in der Schweiz. Eines der bedeutendsten ethnografischen Museen ist jenes in Genf. Wie hält es dessen Direktor mit der Rückgabe der Kulturschätze seines Museums? Barbara Kolbi.
Ein Skandal sei das ethnografische Museum in Genf.
C'est scandaleux, tout est volé, tout est pillé, c'est la grande violence.
Gestohlen, geplündert, voller Gewalt seien die knapp 100.000 Objekte der Sammlung. Das bekomme er in letzter Zeit vermehrt zu hören, sagt Museumsdirektor Boris Vastio. Vor allem von afrikanischen Völkergruppen, die in der internationalen Stadt Genf zahlreich vertreten sind. Viele von ihnen seien überhaupt erst durch die aktuelle Diskussion darauf aufmerksam geworden, wie viele Kunst-, Kult- und Alltagsgegenstände ihrer Vorfahren im ethnografischen Museum lagerten.
Les réactions notamment de culture africaine ici sont très fortes et parfois très virulentes. On les prend tout à fait au sérieux, on veut travailler avec ces personnes.
Man nehme diese teils heftigen Reaktionen ernst und suche neu auch mit der hiesigen afrikanischen Bevölkerung den Austausch, nicht nur wie bisher in den jeweiligen Herkunftsländern. Dabei wolle man sich auch erklären, denn was diejenigen fordern, die in Genf leben, nämlich die Objekte zurückzugeben, decke sich zum Teil nur bedingt mit den Vorstellungen der Behörden in der Heimat. Ein Beispiel: Nigeria wolle auf keinen Fall rituelle Masken zurück.
Non, 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 surtout pas. Ça, c'est des trucs de Satan, on veut pas voir. Et puis d'ailleurs, tous ces masques, on devrait vider le pays.
Diese Masken seien Satanszeugs und man sollte sie ganz aus dem Land verbannen, habe ein Beamter gesagt. Bis heute liege für kein einziges Objekt des Museums ein offizielles Rückforderungsgesuch vor, sagt Boris Vastio. Es sei jedoch die Aufgabe des Museums, eine aktive Rolle einzunehmen und nachzufragen. Die Sammlung umfasst Objekte aus allen 5 Kontinenten und mit einigen indigenen Völkern klappe der Dialog seit Jahren sehr gut, zum Beispiel mit den Aborigines, den Ureinwohnern Australiens. Diese fordern grundsätzlich weltweit menschliche Überreste aus Gräbern zurück. In der Sammlung des Ethnographischen Museums in Genf befinden sich 2 bemalte Schädel, die den Aborigines heilig sind. Ausgestellt werden diese deshalb nicht. Doch schon stehe man vor der nächsten Herausforderung. Seit rund 15 Jahren versuche man vergeblich, ihre Herkunft zu eruieren.
Les Aborigines demandent systématiquement le retour de tous les restes humains.
Mehrere Aborigines-Delegationen sind schon nach Genf gekommen, doch keine identifizierte die Schädel als die ihres Stammes und deshalb wollten sie sie auch nicht zurück. Dafür konnten die Aborigines weiterführende Erklärungen zu anderen Objekten geben. Und genau dieser direkte Austausch stehe im Zentrum der neuen Ausrichtung des Museums, sagt Direktor Boris Vastio.
C'est vraiment promouvoir les relations, les rapports, les échanges équitables, le partage de points de vue autour des collections.
Dazu gehöre auch die Nachforschung und Dokumentation voranzutreiben. wie damals Kaufleute, Missionare, Sammler vor über 100 Jahren die Gegenstände nach Genf gebracht hatten. Oft unter illegalen und gewalttätigen Umständen, manchmal aber auch als Geschenk. Wichtig sei, diese Erkenntnisse auch den Besucherinnen und Besuchern transparent zu vermitteln. Längst vorbei seien die Zeiten, als ein Museumsbesuch lediglich darin bestand, Objekte aus allen Ecken und Enden der Welt zu bestaunen. Heute sollen die Besuchenden auch zum Nachdenken angeregt werden.
On peut redécouvrir ces collections sous un nouveau regard, on peut partager le discours sur les collections.
Geht es nach Museumsdirektor Boris Vastio, soll das Ethnographische Museum in Genf ein Ort des Austausches und Dialogs werden, ein Ort, wo nicht nur die Sammlungen, sondern auch kontroverse Debatten Platz haben.
Barbara Kolpi. Und kurz vor eins wird's tierisch. Sie spielen und tollen im Berner Bärenpark. Die Bärenjungen, die viele Besucher in den Park locken. Die erwachsenen Bären interessieren das Publikum weniger. Für sie soll jetzt eine neue Lösung mit mehr Platz gesucht werden. Raus aus der Stadt sollen sie, in ein Freilaufgehege im Naturpark Gantrisch in den stadtnahen Voralpen. An einer Infoveranstaltung gestern im Dorf Rickisberg wurden zwei konkrete Standorte im Parkgebiet vorgestellt. Zahlreich drängelten sich die Rickisbergerinnen und Rickisberger im Saal der Schule. Denn das Verhältnis zwischen Tier und Mensch, die Frage nach der Zucht, bewegt die Leute dort. Matthias Baumer.
Man steht in kleinen Gruppen dicht gedrängt im Schulhausgang zusammen. Das von der Gemeinde Rickisberg offerierte Weinglas in der Hand und spricht über den Bären. Bär ja, Bär nein, ein Park notwendig oder unnötig?
Die Region hat bis jetzt wunderbar gelebt ohne Bärenpark. Ich finde, es ist sicher eine Bereicherung.
Für den Naturpark Gantrisch, sagt dieser Mann. Und ein anderer im Gedränge ist überzeugt, auch für das Dorf Rickisberg sei ein Bärenpark gut.
Unsere Zentren verlieren Geschäfte, Papeterien haben wir nicht mehr, den Schuhladen haben wir nicht mehr. Und es braucht wieder einen Antrieb, der einfach in die Region kommt. Und das ist Touristik natürlich ein Thema.
Und die Bären wären das Mittel für einen Aufschwung, ob sie wollen oder nicht. Als Objekt der Begierde, für Schaulustige ausgestellt. Schon okay, sei das.
Jede Kunstausstellung, die Leute anzieht, missbraucht in dem Sinne einen Gegenstand für Leute anzuziehen. In den Skigebieten fängt man fast Schnee ein, auch wenn es nicht keinen Schnee mehr hat, oder, für die Leute herzuziehen. Also denke mir, ein Bär, ein Tier, das man erleben kann, eigentlich am sympathischsten.
Und der freie Bär in der Natur sei nicht zwingend sympathischer.
Also wir waren in Kanada vor 2 Jahren und auf einer Abfallhalde haben wir einen Bär gesehen. Sonst haben wir keinen gesehen.
Unwürdig. Da ist der mehrere Meter hohe Sicherheitszaun, der um die Bären gezogen würde, doch noch besser. Die Freiheit auf ein Rechteck von 200 auf 250 Meter beschränkt. Inszenierte Natürlichkeit sei das und das sei unmöglich, ereifert sich diese junge Frau.
Wir wollen einfach alles, oder heutzutage. Möglichst nachhaltig, möglichst biologisch, alles irgendwie so. Eben, und dann wollen wir am Sonntag noch den Bär schauen, wo ja so schön natürlich gehalten wird, in einem Gehege einzäunen.
Nichts sei daran natürlich und schon gar nicht, dass dank dem Bärenpark im Gantrischgebiet unten in der Stadt Bern Jungbären gezüchtet werden könnten. Die Kulleraugenbärli spielen so lange ihre Rolle in der Stadt, bis sie die Bärenmutter verstößt. Sterilisiert, dürfen sie dann im Wald des Naturparks Gantrisch bis ans Ende ihrer Tage Bär sein. Die Zucht unwürdig?
Ja, das ist der Negativpunkt. Wir haben uns vorher auch darüber unterhalten, ob man wirklich wieder in die Bärenzucht einsteigen oder nicht. Das ist sicher etwas, das man noch überdenken muss. Ja.
Soll der Mensch den Bären zu seinem Nutzen und Vergnügen züchten? Ja, sei es auch nur als Wiedergutmachung.
Ich weiss nicht, ob das wirklich stimmt. Mir hat aber als Kind uns gesagt, der letzte Bär im Kanton sei in Rümligen erschossen worden. Also jetzt müssen wir etwas Gutes tun für den Bär, den man dann erschossen hat im Kanton Bern.
Der Mann irrt sich. Der letzte freie Berner Bär für lange Zeit wurde nicht in Rümligen nahe Rickisberg erlegt. Es geschah im Saanenland. 1823 sollen 30 Jäger das Männchen mit 7 Schüssen erschossen haben. In Rickisberg habe man die Bärenjagd nur gespielt.
Das war einfach der verkleidete Bär, oder? Und den hat man ausgesetzt. Und dann ist einfach die Jägerei und alle Kinder und alles ist dem hinten nachgesprungen. Das ist als Kindheit, wo man das einfach nur erlebt hat, oder? Das Rickisberg. Das war Bärenjagd. Die Musikgesellschaft Rickisberg hat das gemacht. Aber.
Und die Musikgesellschaft könnte wieder aufspielen, wenn die Bären im Bärenpark im Gantrischgebiet ihre Gehege beziehen.
Gleich im ersten und vierten, Baghdad in My Shadow, so heißt der neue Film des Schweizer Regisseurs Samir, der heute in den Kinos anläuft. Darin werden die Tabus der islamischen Welt offen angesprochen. Gottlosigkeit, die Unterdrückung der Frau, Homosexualität. Was Samir mit seinem Film will, erklärt er im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Furle.
Der Militärflugplatz Dübendorf darf bis auf Weiteres nicht für private Flüge genutzt werden. Der Bund bremst das Projekt, weil 2013 wichtige Sicherheitsabklärungen nicht gemacht worden seien. In der Schweiz landen rund ein Drittel aller Lebensmittel im Abfall. Eine breite Allianz aus Bund und 70 Organisationen startet nun eine schweizweite Informationskampagne. Die Lebensmittelverschwendung, der sogenannte Food Waste, müsse drastisch sinken, teilt die Allianz mit. Das EU-Parlament in Straßburg hat mit großer Mehrheit den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Mit der Resolution soll unterstrichen werden, dass wegen des Klimawandels dringend gehandelt werden müsse, erklärte das Parlament.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.